Als es herauskam, machte das Firephone alles, was Bezos versprochen hatte, aber nichts davon gut. Man hatte zu viel hineingepackt, wollte zu viel verändern. Dadurch wurden die Disruptionen zu Gimmicks und das Projekt scheiterte. Es war eine bittere, schmerzliche Lektion und man beließ es bei dem einen Versuch. Machen, scheitern, lernen. Das ist das Vertrackte an Disruptionen. Sie stellen einen extrem heiklen Balanceakt dar. Wenn sie scheitern, so meist aus einem von drei Gründen. Erstens, wir fokussieren uns auf die Erschaffung von etwas total Umwerfenden, vergessen darüber aber, dass es Teil einer zusammenhängenden, fließenden Erfahrung sein muss. Wir ignorieren also die Millionen kleiner Details, deren Entwicklung nicht so aufregend ist, besonders bei V1, und enden mit einem hübschen kleinen Demo-Teil, von dem niemand so weiß, wozu es gut sein soll. Zweitens. Oder wir starten mit einer disruptiven Vision, stellen sie aber zurück, weil die Technik zu schwierig oder zu kostspielig ist oder nicht gut genug funktioniert. Wir setzen also alles andere wunderschön um, während dieser eine zentrale Bestandteil, die unser Produkt einzigartig gemacht hätte, vor sich hinwelkt. Drittens. Oder wir verändern zu vieles zu schnell mit der Folge, dass Normalsterbliche nicht erkennen oder verstehen können, was wir da gemacht haben. Das ist eines der vielen Probleme von Google Glass. Das Aussehen, die Technologie, es war alles derart neu, dass die Leute keine Ahnung hatten, was sie damit sollten. Es gab kein intuitives Verständnis des Anwendungsbereichs. Es ist, als hätte Tesla von Anfang an beschlossen, Elektroautos mit 5 Rädern und 2 Lenkrädern zu bauen. Man kann den Motor oder das Armaturenbrett verändern, aber es sollte immer noch wie ein Auto aussehen. Man kann die Leute nicht allzu weit über die Grenzen ihrer Vorstellungswelt hinaustreiben, jedenfalls nicht am Anfang. Dieser dritte Grund erklärt, warum der iPod der ersten Generation keinen iTunes Music Store hatte. Es gab noch keine Verkaufsplattform für Musik, der Begriff Podcast war noch Monate entfernt und die Anwender rippten einfach mit iTunes ihre CDs oder luden sie illegal aus dem Internet. Und das liegt nicht daran, dass wir nicht daran gedacht hätten. Wir träumten von verschiedenen iTunes-Features, während wir den iPod entwickelten. Aber wir hatten keine Zeit für die Umsetzung. Und wir stellten schon genug auf den Kopf. Wir mussten die Leute von CDs zu MP3s bringen. Schon das war ein großer Sprung. Das konnte nur gelingen, wenn wir den Menschen Zeit ließen, ihr Gleichgewicht wiederzufinden, ehe wir sie erneut zum Springen aufforderten. Als wir mit der Arbeit von V2 und V3 anfingen, war das Hinzufügen einer digitalen Verkaufsplattform der logisch nächste Schritt. Wir maximierten und kapitalisierten unsere anfängliche Disruption. Es gab reichlich niedrig hängende Früchte und so entwickelten wir einfach alles weiter. V4, V5, V6. Je weiter unser Verfeinerungsprozess gedieh, desto mehr wollten wir verändern. Einmal stellten wir Steve radikal neue Entwurfsmodelle vor, die uns wirklich begeisterten. Sie waren kleiner und leichter, innovativ und wunderschön. Und wir hatten das Klickrad weggelassen. Er schaute sie sich an und sagte, »Die sind toll, aber ihr habt aus dem Auge verloren, was es heißt, ein iPod zu sein.« Die Welt sah das Klickrad und dachte iPod. Es wegzulassen war daher keine Evolution. Es war eine Disruption, die zu diesem Zeitpunkt keinen Sinn ergab. Hätten wir weitergemacht, so hätten wir einen kleineren, leichteren Music Player geschaffen und unsere eigene Marke herabgesetzt. Lektion verstanden. Bei jeder Weiterentwicklung müssen Sie den definierenden Kern Ihres Produkts im Auge behalten. Was zeichnet Ihr Feature-Angebot und Ihre Markenstrategie aus? Worauf haben Sie den Blick Ihrer Kunden getrimmt? Beim iPod war es das Klickrad. Beim Nest Learning Thermostat war es der runde, klare Bildschirm mit der großen Temperaturanzeige in der Mitte. Um den Kern Ihres Produkts zu bewahren, müssen Sie typischerweise 1 oder 2 Dinge unangetastet lassen, während Sie alles andere verändern können. Und das ist eine nützliche Einschränkung. Sie brauchen ein paar Randbedingungen, die Sie zur Kreativität anspornen, damit Sie Möglichkeiten in Betracht ziehen, an die Sie sonst niemals gedacht hätten. Bei Apple forderten wir uns unablässig heraus. Wir wussten, dass wir jedes Jahr einen neuen, deutlich verbesserten iPod auf den Markt bringen mussten, der sich gut als Weihnachtsgeschenk eignete. Das war das erste Mal, dass Apple so einen Takt festlegte. Wurden die Mac-Produkte doch immer von den Prozessor-Upgrades unserer Zulieferer bestimmt. Doch im Kopf hörten wir die Schritte von Sony und der übrigen Konkurrenz, die uns verfolgte. Wir lagen vorn, aber damit das so blieb, mussten wir uns immerzu weiterentwickeln und durften bei der Umsetzung nicht patzen. Jedes Jahr musste der iPod deutlich besser sein als das Vorjahresmodell, entweder die Hardware oder die Software oder beides. Wir mussten die Konkurrenz auf Abstand halten und den Kunden einen Grund zum Neukauf liefern. Also lernten wir, eher weniger zu versprechen, diese Versprechungen dann aber umso mehr zu übertreffen. Bei zentralen Features wie der Akkulaufzeit agierten wir konservativ. Den gesamten Entwicklungsprozess hindurch achteten wir darauf, eine Zahl zu erreichen, mit der Steve zufrieden war. 13, 14 Stunden. Hinter den Kulissen aber versuchten wir ständig, noch eins draufzulegen. Hier noch eine Minute herauszuschlagen und dort noch eine. Dann brachten wir den neuesten iPod mit den neuesten Spezifikationen heraus. 14 Stunden Akkulaufzeit. Die Rezensenten bekamen den neuen iPod in die Hände und er erfüllte die Erwartungen nicht nur, sondern übertraf sie sogar. Er lief um Stunden länger, als sie erwarteten. Wir machten das immer wieder, Jahr um Jahr, aber irgendwie holte uns niemand ein. Es war jedes Mal wieder eine Überraschung. Eine Freude. Und das festigte den überlegenen Ruf von Apple ebenso wie das Design und das Nutzererlebnis des iPod. Dieser unerschütterliche Vormarsch trug viel dazu bei, die Marke iPod zu definieren und Apple Aufmerksamkeit zu sichern. Und er deprimierte die Konkurrenz zutiefst. Ich hatte Freunde bei Philips, die erzählten mir, jedes Mal, wenn sie eine tolle Idee hatten, um den iPod aus dem Feld zu schlagen, brachten wir wenige Monate später ein ähnliches Feature heraus und für sie hieß es nur, zurück an die Zeichentische. Es verhagelte ihnen die Laune. Wir bewegten uns so schnell voran, dass sie, wenn sie uns endlich eingeholt zu haben glaubten, schon wieder im Hintertreffen lagen. Doch man kann sich nur eine gewisse Zeit lang weiterentwickeln. Irgendwann rückte die Konkurrenz näher. Der iPod hatte jeden anderen MP3-Player vom Markt verdrängt und unser weltweiter Marktanteil betrug über 85%. Ultrakompetitive Handyhersteller begannen jedoch allmählich herausgefunden zu haben, wie sie sich ein Stück von unserem Kuchen sichern konnten. Sie fingen an, MP3s auf ihre Mobiltelefone zu bringen, weil sie das Potenzial erkannt hatten, das darin lag, alles in einem Gerät zu vereinen. Anrufe, Textnachrichten, das Computerspiel Snake und Musik. Gleichzeitig wurden Handys wie verrückt angenommen und die Mobilnetze wurden deutlich besser, schneller und billiger. Es war ganz offensichtlich, dass die meisten Leute nur zu bald Musik würden streamen können, statt sie herunterzuladen. Das würde für das iPod-Geschäft alles verändern. Es würde sich also entweder die Landschaft unter unseren Füßen verändern oder wir würden die Landschaft verändern. Wir mussten uns selbst auf den Kopf stellen. Der iPod war Apples einziges erfolgreiches Nicht-Mac-Produkt seit 15 Jahren. Zeitweise machte er über 50% des Firmenumsatzes aus. Er war immens beliebt und erlebte weiterhin ein rasches Wachstum. Für Millionen von Nicht-Mac-Usern definierte er das Unternehmen.